Hi, wir sind's, Rebecca Piron und Christian Erhardt. Bevor wir mit der neuen Ausgabe der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands loslegen, hier noch ein heißer Tipp.
Am 13. und 14. Juni ist es soweit. Das Forum Kommunal 2024 findet in Augsburg statt. Vorträge, Workshops, Netzwerken, ein gemeinsames Dinner und viele, viele Überraschungen warten auf Sie.
Die wichtigsten Themen auf dem Forum Kommunal, wie zum Beispiel heben wir das Potenzial im ländlichen Raum.
Was halten wir dem Fachkräftemangel entgegen und wie können Kommunen als Arbeitgeber attraktiver werden?
Und natürlich die Rolle der Digitalisierung in unseren Rathäusern. Von Kosteneinsparungen bis zur Effizienzsteigerung, von besseren Bürgerservices bis hin zu innovativen Lösungen.
Jetzt anmelden für das Forum Kommunal unter www.forum-kommunal.de.
Gemeinsam gestalten wir Deutschland. Gestalten Sie mit. Wir freuen uns auf Sie am 13. und 14. Juni in Augsburg. Herzlich willkommen zur ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Unser Thema in dieser Reihe: Kommunalwahlen, das Fundament der Demokratie. In unserer fraktionsinternen Runde haben Rebecca Piron und ich ja Antworten gesucht auf so viele Fragen wie: Wie funktioniert eigentlich heute moderne Wahlkampfführung? Ganz generell haben wir uns angesichts zahlreicher neuer Parteien und Wählergruppierungen mal die Ausgangslage angesehen und welche Wahlsysteme eigentlich welche Strategien erfordern. Und ganz konkret haben wir uns natürlich auch gefragt, Mensch, wie gewinnen wir denn mehr Menschen, vor allem junge Menschen, für den Gemeinderat, auch beispielsweise mehr Frauen? Und genau da wollen wir heute auch wieder ansetzen mit unserem sachkundigen Einwohner. Aber erstmal ganz herzlich willkommen mit mir am Mikrofon, natürlich auch heute wieder meine Fraktionskollegin Rebecca Piron.
Hallo Christian. Unser sachkundiger Einwohner diesmal ist 43 Jahre alt, seit anderthalb Jahren Oberbürgermeister in Wernigerode in Sachsen-Anhalt. Vorher war er schon Stadtrat in Wernigerode und Mitglied des Kreistags im Landkreis Harz. Er kennt sich also mit Kommunalwahlen jeder Art gut aus. Und außerdem ist er auch ein Podcast-Kollege von uns.
Genau, wir verraten mal den Namen. Herzlich willkommen, Tobias Kascher.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich mitmachen darf. Dankeschön. Ja,
sehr gerne. Beginnen wir gleich mal mit diesem Kollegenstatus. Sie interviewen ja Menschen als Oberbürgermeister aus Ihrer Stadt, auch aus der Verwaltung. Daraus entstehen dann Ihre Podcasts. Was genau ist das für ein Format und warum machen Sie das?
Ja, das ist der Wernigerode-Podcast und ich habe den im Wahlkampf bereits praktiziert, indem ich versucht habe, über die Themen zu sprechen, die ich für Wernigerode mir wünsche, um einfach auch die Zielgruppe der Podcasterinnen und Podcaster irgendwie zu erschließen. Und das hat wirklich richtig gut funktioniert im Wahlkampf und ich habe mir dann überlegt, dieses Format einfach mit in das Amt zu nehmen und dann Leute ins Gespräch einzuladen, die in dieser Stadt eine Rolle spielen, entweder im Rat oder in der Verwaltung oder aus der Wirtschaft oder aus der Kultur. Und so versuche ich immer zu wechseln und unterschiedliche Gespräche vom Sternekoch angefangen. Wir haben einen Sternekoch in Sachsen-Anhalt, mit dem habe ich gesprochen, der kommt aus Wernigerode, genauso aber wie die Chefin meines Grünamtes, bis hin zum Chef des Schlosses hier auf unserem Schlossberg führe ich dann ganz unterschiedliche Gespräche, immer mit dem Ziel, dass die Leute sich das anhören und irgendwas Neues über Wernigerode erfahren haben und vielleicht auch irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, warum macht denn der OB das so und wie denkt der so und wie tickt der so und warum entscheidet der auch so und welche Zwänge gibt es vielleicht auch und welche Lösungen?
Ist der Podcast damit dann vielleicht auch ein Versuch von Ihnen, so eine Unzufriedenheit mit Politik oder Verwaltung zu ändern oder da ein neues Verhältnis herzustellen?
Total. Also ich glaube, dass Politik viel mehr erklären muss, was sie tut und warum sie etwas tut. Das ist nicht nur in der kommunalen Ebene so, sondern eigentlich auf jeder politischen Ebene. Und deswegen ist das ein Instrument aus meiner Sicht, über zwei Sätze hinaus oder über einen Post hinaus zu erklären, warum man etwas tut oder wie bestimmte Standpunkte aussehen oder welche Zwänge man hat. Und da ist das Podcast-Format einfach ein gutes Format, weil man eben etwas ausführlicher ins Gespräch gehen kann und etwas ausführlicher erklären kann und die Leute das auch annehmen. Das wissen sie ja auch. Man kann es eben auch überall hören. Ich höre selber auch viele Podcasts, soweit es geht, und mache das immer im Auto oder beim irgendwie sauber machen und wenn ich mal beim Einschlafen bin, da bietet sich das an. Und so kann man Politik erklären und ich glaube, das kommt gut an.
Es ist relativ einfach, diejenigen Menschen dann zu erreichen, die sich ohnehin schon für Kommunalpolitik interessieren. Das Problem haben wir mit denen, die sich nicht dafür interessieren. Wie sprechen Sie denn diese Gruppen dann an?
Also ich glaube, das kann man über den Podcast auch erreichen, indem man einfach Themen aufmacht, die nicht so politisch klingen, die dann tatsächlich irgendwie das Leben der Leute berühren. Und dann gibt es, glaube ich, auch Menschen, die sich das anhören und überlegen, warum macht denn der das so? Ich merke das hier in Wernigerode, dass ich immer mal auf der Straße angesprochen werde. Was ist denn eigentlich die neue Folge und was ist der nächste Gesprächspartner? Oder dass Leute kommen und sagen, ich würde gerne über dieses oder jenes Thema mit Ihnen sprechen, weil ich glaube, dass das auch irgendwie eine Relevanz hat. Und ich glaube, man kann, also immer dann, wenn man versucht, nicht so technokratisch zu sein, und irgendwie im Leben der Leute zu sein und irgendwie in so einer Stadt zu erklären, warum man etwas wieso tut, dann erreicht man, glaube ich, diese Menschen, die eigentlich nicht wirklich Bock auf Politik haben oder noch nie Berührungspunkte hatten. Aber wenn man die Punkte erreicht, die sie im Leben berühren, in ihrer eigenen Lebensqualität mit Formaten, dann funktioniert das. Ich habe auch eine Bürgersprechstunde angeboten. Damit habe ich angefangen, als ich ins Amt kam. Die kann man online buchen. Die Leute buchen die sehr rege hier in Wernigerode und die kommen dann in einer halben Stunde ins Rathaus und sprechen mit mir face to face. Also dieses Format gibt es auch und ich habe auch eine Online-Bürgersprechstunde angeboten. Also dann können sich die Leute einwählen und können ihre Fragen in so einer Gesprächsgruppe stellen. Also ich versuche ganz unterschiedliche Formate zu kombinieren, von Face-to-Face-Bürgersprechstunden bis zum Podcast bis zu Online-Sprechstunden. Ich glaube, der Mix macht es.
Was ich besonders spannend finde, egal was ich so über Wernigerode lese, Sie haben sehr viel offenbar oder es liegt Ihnen besonders am Herzen, das ganze Thema Jugendbeteiligung. Vielleicht geben Sie uns da mal einen Einblick. Wie gehen Sie mit dieser Zielgruppe um? Funktioniert das über die gleichen Kanäle oder muss man die ganz anders nochmal ansprechen?
Also wir hatten zum einen in Anführungszeichen das Glück, dass wir im Wahlkampf eine Standortfrage hatten, was unsere Gymnasien anbelangt. Da sollten zwei Gymnasien zusammengelegt werden. Das ist nachher auch passiert. Das kam mitten im Wahlkampf. Da habe ich natürlich auch sofort versucht, irgendwie einen Draht auch zu den jungen Leuten zu bekommen. Und das ist auch passiert. Dann kommt natürlich naturgemäß das irgendwie dazu, dass ich ein relativ junger OB bin im Kontext von Oberbürgermeistern. Da hat man vielleicht nochmal einen anderen Zugang so. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich wünsche mir ein Jugendparlament in Wernigerode. Das bringen wir gerade mit dem Internationalen Bund hier auf den Weg, dass wir versuchen auszuloten, wie kann das aussehen und wie wollen wir es gestalten? Ist es ein klassisches Parlament? Wird es ein Ausschuss werden? Oder werden es Sitze in einem Ausschuss sein? Und das wollen wir gemeinsam mit den Jugendlichen jetzt in den nächsten Monaten erarbeiten. Wie stellt ihr euch Jugendbeteiligung in Wernigerode vor? Und in welchem Format soll das sozusagen passieren? Ich glaube, wenn da auch noch ein bisschen Verantwortung mit Geld dazu kommt, dann macht das nochmal mehr aus. Also wenn die jungen Leute auch irgendwie ein bisschen Geld ausgeben können und entscheiden können, wofür gebe ich das aus? Das versuchen wir gerade hinzukommen, weil ich auch glaube, dass es A, für Wernigerode gut ist und B, weil es auch ein Bildungsauftrag ist irgendwie darüber hinaus, den jungen Leuten irgendwie Spaß an der Politik zu vermitteln. Für mich war das immer ganz wichtig, ich bin relativ jung in den Stadtrat gekommen, dass das auch Spaß macht. Also Politik muss auch Spaß machen, dass man da Lust drauf hat. Und das versuche ich irgendwie zu vermitteln. Und dann, glaube ich, haben die jungen Leute auch Lust darauf.
Wenn wir mal die Kommunikation im Wahlkampf vielleicht angucken, was würden Sie denn da raten, wie macht man denn da Lust auf Politik? Also wie macht man als Person, die jetzt kandidiert, Menschen vor Ort auf sich aufmerksam?
Also ich habe versucht, erstmal die Themen irgendwie greifbar zu gestalten. Ich habe dann 5 Ws entwickelt für Wernigerode. Ne? Ich habe gesagt, wir brauchen übergeordnete Themen, die die Leute schnell erfassen und auch begreifen können. Da habe ich gesagt, das ist der Wald. Wir müssen aufforsten in Wernigerode. Wir sind eine waldreiche Gegend, wo ganz viele Bäume abgestorben sind. Wir haben die Wirtschaft. Wir haben das Problem am Wohnraum in Wernigerode. Das Thema Wertschätzung ist wichtig. Und für mich war das fünfte W war wir. Das geht nur gemeinsam. Also habe ich gesagt, wir brauchen meine 5 Ws, Wirtschaft, Wald, wir, Wertschätzung und Wohnen. Und dann habe ich versucht, einzelne Punkte aufzugliedern, was ich mir vorstelle. Also ich will irgendwie 100.000 Bäume im Jahr pflanzen. Und das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für die Leute im Wahlkampf, dass die ganz genau wussten, wofür steht der eigentlich? Und der setzt sich nicht nur irgendwie es sind auch so Phrasen, ne? Ich setze mich für Kultur ein in meiner Stadt. So. Da fragt sich dann jeder, wie meint er das denn? Und da habe ich als sehr versucht, sehr konkret zu sein. Das ist so der erste Punkt. Dann habe ich eben versucht, einen Mix aus unterschiedlichen Veranstaltungsformaten irgendwie anzubieten, wo die Leute immer, da war Corona noch teilweise. Ich habe da auch so Telefonsprechstunden angeboten, die Leute konnten mich anrufen. Dann haben wir diese Online-Geschichten angeboten, dann haben wir den Podcast angeboten, dann natürlich die typischen Geschichten wie Wahlkampfstände und so weiter, die eben dazuhören. Also ich glaube, der Mix machte es aus, dass die Leute irgendwie das Gefühl haben, an denen komme ich ran und den kann ich auch Fragen stellen. Und der hat einen Plan für die Stadt, der nachvollziehbar ist. Und diese 5 Ws mit den 5 Punkten jeweils, die habe ich unter meiner Schreibtischunterlage liegen in meinem Büro und kann auch immer mal nach einem halben Jahr gucken, was hast du denn eigentlich hinbekommen davon? So, und ich glaube, das ist auch das Ding, dass man die Leute wieder für Politik, also dass man diese Politikverdrossenheit in den Griff bekommt. Wenn die Leute das Gefühl haben, da ist ein Politiker, der weiß, was er will, der kann das auch klar sagen, dass er 100.000 Bäume im Jahr pflanzen will. Und am Ende des Jahres kann er den Leuten auch sagen, wir haben es geschafft. Dann, das ist dann ein Thema von Verlässlichkeit, ne? Glaube ich.
Ja, wo Sie die Politikverdrossenheit aber jetzt gerade schon angesprochen haben, im Moment scheint es ja gewisse Radikalisierungen zu geben in verschiedenen Themen. Sehen Sie den Trend bei sich in der Stadt auch oder wie erleben Sie das?
Ich glaube, das ist schon so ein Bundestrend natürlich. Das erleben wir ja in der ganzen Bundesrepublik. Wir haben das Glück gehabt, hier in Wernigerode in den letzten 30 Jahren relativ parteiübergreifend im Stadtrat Politik zu machen. Das ist ein großes Glück, was wir hier haben. Und deswegen würde ich das in Wernigerode noch nicht so stark unterschreiben können. Wir hatten gerade am letzten Wochenende eine Demonstration auch gegen rechts, wie in vielen anderen Städten auch. Und die war sehr, sehr gut besucht auf dem Marktplatz. Und da war eine große Einigkeit und ein großes Wir-Gefühl. Und deswegen haben wir das Problem. Wernigerode hat in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, ein großes Problem mit Rechtsradikalismus gehabt, wie viele Kommunen in Ostdeutschland, auch in Wernigerode. Das hat mich übrigens auch politisiert und hat mich klar dazu gebracht, auch gegen rechts zu sein, als Jugendlicher hier in der Stadt. Aber ich glaube, wir haben schon noch eine Stadtgesellschaft und eine Mitte hier, die sehr stabil ist und die weiß, dass wir eine der bestentwickelsten und wirtschaftlich stärksten Städte in Sachsen-Anhalt sind und dass wir das immer gut parteiübergreifend im Rat hinbekommen haben. Und ich glaube, das wissen die Leute und darauf baue ich auch. Aber ich will aber auch heißen, dass es trotzdem diese Gruppierung natürlich gibt und dass man da ein Auge drauf haben muss.
Ich finde das ganz spannend, diese Einigkeit, dieses Wir, was Sie beschreiben. Wir haben im letzten Podcast auch zum Thema Kommunalwahlen auch ein paar Studien ja zitiert, wonach sich Menschen in der Kommunalpolitik eben genau das wünschen, nämlich weniger Streit und dafür eben mehr Kompromisse. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges. Auf der anderen Seite habe ich im Moment den Eindruck, wenn wir über bestimmte Gruppierungen reden, die auch bei Ihnen in Wernigerode sicherlich stärker werden werden, sind diese Leute, die jetzt, ich sag mal, AfD, Werteunion, Bündniswagenknecht, was immer es da alles gibt, wählen nicht genau die Protestwähler, denen es um mehr Streit gibt? Oder ist am Ende der Streit der Parteien der Grund für den Protest? Also Henne-Ei-Problem eigentlich.
Ich glaube, der Streit der Parteien ist ein Grund für den Protest. Also ich glaube, das ist ein der Streit der Parteien. Zum Anfang auch die, also weiterhin auch die unzulängliche Kommunikation. Das ist gerade der Punkt. Warum mache ich etwas in der Politik und warum entscheide ich? Ich glaube, da hat die Bundesregierung Nachholbedarf auch. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die ständiges Ampelbashing macht. So, weil ich glaube, wenn man sich unterm Strich die Ergebnisse der Bundesrepublik der Bundesregierung anguckt, dann haben die auch schon einiges auf den Weg gebracht. Man muss nur sehr en Detail hinschauen. Das muss man machen. Das macht Mühe. Aber man muss sich eben auch mit Politik und mit solchen Dingen auch intensiv beschäftigen und nicht nur oberflächlich sein, sondern sich die Dinge eben auch ansehen. Und da kann man erkennen, da sind auch Dinge passiert, will aber trotzdem natürlich nicht verhehlen, dass die Kommunikation manchmal auch weniger gut ist und dass man da auch die Leute ein bisschen gegeneinander aufbringt. Aber wenn ich jetzt, ich hoffe, meine Pressestelle kriege jetzt keinen Ärger von meiner Pressestelle, wenn ich mich da jetzt rein äußere, aber wenn ich an die Bauernproteste denke, ja, ich meine, Politik ist, also so bin ich groß geworden, ja, Politik ist doch immer ein Kompromiss. Niemals ein Beharren auf Maximalforderungen. Das wird nicht gehen. Also selten, ja. Und so ist es im Großen. Und so würde ich mir das auch bei den Bauernprotesten wünschen. Und so ist es bei einer Stadt auch. Ja, ich bin gerade dabei, die Kita-Gebühren zu erhöhen. Ich muss das machen, weil die Kosten überall steigen. Das ist in jeder Stadt so. Und auch hier geht es darum, einen sozialverträglichen Kompromiss zu finden an der Stelle, wo die Eltern sagen, ich bin da okay mit. Und wir als Stadt und meine Kämmerin sagt auch, alles klar, es reicht irgendwie, wir kriegen es hin. Und deswegen würde ich mir manchmal, und deswegen, das ist ja gehört auch zur Radikalisierung, dass die Gruppen sich manchmal unversöhnlich gegenüberstehen, nicht mehr miteinander reden und dann bewegt sich nichts. Und das ist, Politik ist immer ein Kompromiss, aus meiner Sicht.
Den Kompromiss machen in den Gemeinderäten, aber auch auf den anderen Politikebenen ja im Moment größtenteils Männer etwas höheren Alters, wenn ich das so sagen darf. Den Kompromiss etwas gesellschaftsumfassender zu machen, würde ja schon helfen, jüngere Menschen anzusprechen und Menschen mit Migrationshintergrund, Frauen, alles, was in den Gemeinderäten gerade eher unterrepräsentiert ist. Hätten Sie denn da auch Ideen, wie kann man unterrepräsentierte Menschen mehr für diese Ämter begeistern? Und ist das aus Ihrer Sicht eine Aufgabe für Parteien und Wählervereinigungen oder kann das Rathaus da auch helfen?
Ich glaube beides. Ich glaube, die Parteien müssen für sich immer noch begreifen, dass sie an junge Leute ran müssen und insbesondere auch an Frauen. Ich glaube, alle Parteien haben Frauenproblem, nämlich mit Blick auf zu wenig Frauen. Und hilft es, glaube ich, schon, also aus meiner Sicht, als ich in die SPD eingetreten bin, viele Jahre, 10 Jahre her, ich hatte eben das Glück als junger Juso, dass da sofort jemand hier in Wernigerode war, der mich mitgenommen hat und gesagt hat, das ist ganz entscheidend, dass jemand da ist, der sagt, ich nehme dich mit, Tobias, du guckst dir das mal irgendwie an. Also wissen Sie, mein Lebensziel war ja nie, Oberbürgermeister zu werden. Ich habe immer irgendwie Lust gehabt an Politik, ich wollte was in meiner Stadt, was Gutes tun, da hatte ich Bock drauf, so. Dass ich OB geworden bin, das ist eine Schicksal, also eine Fügung des Schicksals sozusagen durch mein Tun irgendwie. Und ich glaube, das ist auch, hat was mit Authentizität zu tun, dass man also Leute mitnimmt und sie irgendwie in diesen Parteienapparat. Ich meine, das versteht ja heute auch keiner mehr. Ja, also so eine Partei, jemand, da weiß, wo das da oben und unten ist, da braucht man ja, habe ich 3 Jahre gebraucht mit Anträgen und diesem ganzen Krempel. Ich meine, das ist jetzt nicht besonders attraktiv. Ja, also da muss man, glaube ich, auch versuchen, als Parteien die Leute mitzunehmen, dass die das auch verstehen und nicht nach einem halben Jahr sagen, oh, das ist mir alles so kompliziert. Punkt 1. Punkt 2 ist, dass auch die Alteingesessenen in Parteien auch diesen Weg gehen und sagen, wir brauchen junge Leute. Und ich halte nicht an Pfründen fest, sondern ich gebe auch mal was ab. Und ich fördere auch junge Leute. Und ich lasse die irgendwann auch mal in meine Fußstapfen treten. Das sind alles Erfahrungen, die ich in meiner Partei hier vor Ort gut gemacht habe. Kann ich nicht anders sagen. Und der zweite Punkt für die Verwaltung, wir haben zum Beispiel auch solche kreisweiten Veranstaltungen, die sich zum Beispiel mit dem Thema Frauen in die Politik beschäftigen. Wo man halt einfach versucht, dann Frauen auch für Politik zu gewinnen und wo es Frauennetzwerke gibt, wo man einfach unterstützt und hilft und sagt, so kann das funktionieren. Ich glaube, Verwaltung hat da auch eine Aufgabe.
Dann machen wir das mal vielleicht ganz konkret, vielleicht auch in so ein paar Stichpunkten. Was wäre denn aus Ihrer Sicht so der Gamechanger oder anders? Wie würden Sie anderen Kommunen, anderen Rathäusern, was würden Sie denen raten zu probieren, damit sie eben die Chance haben, dass mehr Menschen auch bereit sind, für so ein Ehrenamt am Ende zu kandidieren? Was muss da passieren, neben dem Kommunizieren, neben dem Erklären?
Also ich glaube, so ein Jugendparlament kann so ein Weg sein. Ja, wenn junge Leute wissen, ich kann mitmachen und ich lerne, wie Politik funktioniert, dann lasse ich mich auch irgendwann mal in den Stadtrat wählen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, immer auch wieder vermitteln, dass das irgendwie kein Hexenwerk ist, sondern irgendwie erklären, dass das irgendwie ganz profane Entscheidung an den Haustüren der Menschen ist und dass das irgendwie auch gut funktioniert und das ist, also es ist immer noch zu kompliziert, ja, also wenn Leute in Ausschüssen und in die Stadtratssitzung gehen, ehe man da mit Anträgen durch ist, da wissen die gar nicht mehr, wo oben und unten ist und wissen nachher am Ende gar nicht, was haben die jetzt eigentlich entschieden, ja. Also ich glaube, es ist auch wichtig, diese Instrumentarien, das Treffen von Entscheidungen und der Weg dahin so zu gestalten, dass es irgendwie auch attraktiv ist und im Rahmen bleibt und auch neben Job und Kindern leistbar ist. Das ist doch der Punkt. Man muss es auch, also man kann ja von den Leuten halt nicht mehr erwarten, dass sie dann noch bis Nacht sitzen und Kommunalpolitik zu machen. Ich habe das gemacht, aber ich bin auch nicht normal. Aber dass man das eben von einer Alleinerziehenden oder von anderen Gruppierungen erwartet, dass die doch bis tief in die Nacht sich den Krempel reinziehen. Also man muss Wege finden, dass sie trotzdem Spaß daran haben, gut entscheiden und gut informiert sind. Und da ist auch die Verwaltung in der Pflicht.
Sie sprechen über diese Sitzungen, die dann bis 23 Uhr abends dauern. Wir kennen das.
Zum Beispiel.
Ja, Christian hatte da in der letzten Podcast-Folge eine ganz gute Idee, fand ich. Ist aber, glaube ich, ein bisschen kühn, dass man sich ja ein kommunalpolitisches Amt vielleicht auch zu mehreren Personen teilen könnte. Dass man zum Beispiel als Tandem schon antritt in die Wahl, um eben die Vereinbarkeit mit Beruf und Familie zu verbessern. Was würden Sie denn als Verwaltungsleiter zu so einer Idee sagen?
Also ich habe ja Ihre Fragen vorher so gelesen schon, um mich reinzudenken. Und bei der Frage habe ich am längsten nachgedacht, weil ich mir nicht sicher war, ob das kommunalverfassungsrechtlich überhaupt zulässig wäre.
Nein, das im Moment tatsächlich nicht. Das könnte man aber auf Landesebene tatsächlich über die Kommunalverfassung entsprechend machen. Das war genau diese Idee. Es gibt ein Bundesland,
okay, das
tatsächlich mal darüber nachgedacht hat. Ich meine, es wäre NRW gewesen. Da hatte ich diese Idee nämlich ursprünglich mal rausgezogen.
Also und dieses Tandem müsste dann zusammengewählt werden quasi?
Genau. Ah. Also ähnlich wie Sie heute Fraktionsvorsitz beispielsweise sich ja teilen können und sagen können, in einem Bundesländer zumindest, also hier in Brandenburg geht das. Da können Sie sagen, Sie haben jetzt eine Fraktionsspitze aus einer Frau, einem Mann. Das ist so das übliche System. Kann ich mich eben auch gemeinsam wählen lassen? Das ist bisher in Deutschland in keiner Verfassung entsprechend drin. War aber so eine Idee, könnte das möglicherweise helfen. Und ich habe einfach mal behauptet, lass uns über sowas mal nachdenken. Und deswegen haben wir darüber diskutiert. Und jetzt würde mich von der Verwaltungsseite tatsächlich mal interessieren, ist sowas überhaupt umsetzbar oder würden Sie da völlig verzweifeln dabei?
ich hätte dann immer Sorge, das ist mein erster Gedanke, dass wenn ich das mit dem einen besprochen habe und ich habe Einigkeit erzielt, sieht der andere das ganz anders und kommt eine Woche später, weil die teilen sich das Amt und der sagt dann, na, das habe ich doch aber, das denke ich aber anders, Herr Oberbürgermeister. Und da sage ich, habe ich aber letzte Woche doch mit Ihrem Partner besprochen. Nee, habe ich eine andere Meinung.
Genau, das kennen wir aber aus den Ausschüssen auch. Da sind dann ja auch nicht alle mit dabei. Da habe ich dann auch möglicherweise nur einen Vertreter der entsprechenden Vereinigung. Und noch 4 Wochen später haben die in der Fraktionssitzung wieder nicht drüber gesprochen. Ich übertreibe es jetzt mal.
Ja, genauso passiert das ja auch, ne? Dass also dann auch die Informationen nicht weitergegeben werden und dann man einen alten Stand hat. Und das würde natürlich bei so einer Tandem-Geschichte nochmal einen zusätzlichen Abstimmungsbedarf verlangen, ne? Neben den Fraktionen und neben der Verwaltung zwischen der Politik hinaus wären da also ich und die beiden Protagonisten müssten auch gut zusammenpassen, ne? Also das sind so verschiedene Faktoren, das müsste irgendwie funktionieren, ne? Also was ist, wenn die sich mal streiten miteinander oder nicht mehr miteinander können oder so? Was ist dann, ne? Also spannende Frage. Bin unsicher. Aber gefühlt, weil ich eben den großen Abstimmungsbedarf innerhalb der Politik und mit der Verwaltung kenne, bis man zu einer Entscheidung kommt und dann manchmal denkt, Mensch, hast du ja jetzt schon 7-mal erzählt, jetzt muss ich es nochmal erzählen, da würde ich das eher als hinderlich als erstes einschätzen. Aber ich habe nicht in der Tiefe darüber nachgedacht. Also ich glaube, das wäre nachher hinderlicher und würde vielleicht die beiden mehr frustrieren, als dass es ihnen Erleichterung bringt, weil sie nur Halbtagspolitiker wären.
Also es bleibt mindestens mal ein Fragezeichen dran, Christian, würde ich sagen.
Spannend.
Einverstanden, ja. Ich habe es ja selber noch, aber manchmal ist es einfach so, dieser Gedanke, was kann man denn eigentlich machen, was
total
nicht. Total. Gibt ja andere Dinge noch, die man eben auch machen könnte. Klopfen wir vielleicht jetzt auch nochmal gerade ab, Rebecca.
Ja, genau. Wo wir schon bei Sachen sind, die es in Sachsen-Anhalt im Moment nicht gibt. Das aktive Wahlrecht, das ist ja schon auf vielen kommunalen Ebenen in den Bundesländern bei 16 Jahren. Jetzt hat Baden-Württemberg als erstes Bundesland das passive Wahlrecht auf 16 Jahre abgesenkt. Was sagen Sie denn dazu? Würden Sie sagen, das bringt eher Chancen oder Risiken mit sich?
Ich glaube, das bringt Chancen. Ich bin Befürworter bei der Absenkung des Wahlalters auf 16 bei aktiven und passiven Wahlrecht, weil ich glaube, dass man den jungen Leuten in beiden Richtungen, also wen sie wählen und ob sie gewählt werden, die Mündigkeit und die Intelligenz zusprechen sollte, das vernünftig zu machen. Und in ihrem Spektrum und in ihrer Lebenswirklichkeit und in ihrem Lebenswelt auch die entsprechenden Entscheidungen zu treffen und sich mit einzubringen. Das ist der Weg, um junge Leute in die Politik zu kriegen. Dass sie wählen können und dass sie sich selber wählen lassen können und mitentscheiden können. Deswegen glaube ich, das ist eine entscheidende Frage darüber, ob man neue Leute in die Politik bekommt. Und ich glaube, das Absenken des Wahlalters kann dafür ab 16 helfen. So, das andere Argument ist ja immer, die sind noch nicht weit genug und so, ne? Ja, das glaube ich nicht. Also ich glaube, die jungen Leute, als ich 16 war, habe ich mich politisch interessiert und habe schon geguckt, will ich da den Jugendclub oder will ich da den Spielplatz haben? Das konnte ich schon ganz gut einschätzen. Das können, glaube ich, junge Leute auch tun.
Ich bin zugegebenermaßen inhaltlich genau bei Ihnen, würde sagen, ich bin auch dafür. Ich nehme trotzdem mal die Gegenposition ein.
Ja.
Wir wissen sehr wohl, dass es gerade bei Jugendlichen eine Tendenz gibt, ich sage mal, sehr viel radikaler zu wählen. Ich kenne zum Beispiel ein persönliches Schicksal, hätte ich beinahe gesagt, der bis heute noch Probleme ist, heute auch über 40. Der ist als 18-Jähriger da ganz jung in eine damals rechtsradikale in die DVU eingetreten. Bereut das bis heute, hat aber bis heute auch im Beruf immer wieder diesen Makel, weil er dort sehr aktiv war. Also ist das nicht auch eine Gefahr? Müssen wir Jugendliche vor sich selbst möglicherweise dann auch schützen?
Ich glaube das nicht. Also ich glaube, diese Fälle wird es geben, wo dann tatsächlich eine Radikalisierung auch sich Bahn bricht durch die Wahl und durch das Wählen lassen. Aber meine Erfahrung ist eigentlich aus meiner politischen Arbeit, dass die jungen Leute schon ein sehr gutes Gespür dafür haben, was gefühlt richtig und was falsch ist. Aber, und das ist dann die Aufgabe von Bildungseinrichtungen und Verwaltung, wir müssen die jungen Leute natürlich nicht allein lassen damit, sondern wir müssen ihnen erklären und die Möglichkeit geben, wie funktioniert Kommunalpolitik, wie kommt ihr zum Ergebnis, wie habt ihr auch ein eigenes Budget, über das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ihr auch selber mitentscheidet, dass ihr auch merkt, was ihr entscheidet, dass ihr es spürt auch und dass man damit vernünftig umgehen kann, dass Geld auch mal alle ist. Und ich glaube, diese Rahmenbedingungen müssen dann wieder die anderen Ebenen schaffen, dass die jungen Leute also wirklich auch vernünftig Politik machen können und sich nicht alleine gelassen fühlen. Das ist der entscheidende Punkt, glaube ich.
Mhm. Dieses, da würde ich ganz gerne den Bogen nochmal zurückspannen, dieses, wenn das Geld mal alle ist. Sie haben vorhin gesagt, Sie müssen bei sich jetzt zum Beispiel die Kita-Gebühren erhöhen. Das stelle ich mir kommunikativ natürlich ziemlich schwierig vor. Können dabei, ich sag mal, so technische Möglichkeiten einer modernen Ratsarbeit helfen? Ich denke da an hybride Ratssitzungen, Live-Übertragung der Sitzung, um Transparenz herzustellen, aber auch sowas wie gestraffte Redeordnung, damit nicht der Letzte noch zum 40. Mal das Thema auseinanderreißt. Ich übertreibe es jetzt mal ganz bewusst. Haben Sie damit Erfahrung und wie würden Sie diese Möglichkeiten einschätzen? Sind das eher Hilfen oder stecken da auch wieder neue Gefahren drin?
Wir haben das ja intensiv praktiziert während der Corona-Zeit, wie viele, viele andere Städte auch. Diese digitalen Ratsarbeiten und die digitalen Stadtratssitzungen, das haben wir auch gemacht, weil wir auch viele Partner hier haben, die das technisch auch gut vorbereitet haben. Aus meiner Sicht hat das als alleinige Möglichkeit jetzt nicht getragen. Also ich glaube, es ist schon wichtig in der Kommunalpolitik, dass man noch zusammenkommt, ne? Und das sage ich als technikaffiner Mensch, ne? Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man im Rat und in den Ausschüssen nochmal zusammenkommt und sich nochmal face-to-face unterhält und die Argumente austauscht. Aber wenn man noch Online-Formate hat, machen die das Leben auch leichter und das versuchen wir auch einfließen zu lassen. Aber sich nur darauf zu versteifen, ist, glaube ich, zu kurz gefasst. Ist auch wieder der Mix, glaube ich, aus beidem.
Herr Kascher, wir treffen uns ja dann, glaube ich, am 13. März auch in Halberstadt. Für Sie ein Katzensprung von Wernigerode. Da findet nämlich diese Fachtagung Jugendpartizipation und Beteiligungsmodelle von Jugendlichen in Kommunen statt. Ja. Ich will Sie jetzt einfach mal an der Stelle anzapfen. Das ist eine Veranstaltung der Hochschule Harz in Kooperation mit uns von Kommunal. Ich habe dort unter anderem eine Keynote, die ist überschrieben mit wie Jugendliche eigentlich ticken und welche Chancen das für Kommunalpolitik birgt. So, und da möchte ich gerne Ihre Gedanken auch mal mit aufnehmen. Ich nehme die dann auch in die Keynote mit rein. Was würden Sie sagen? Jugendliche im Gemeinderat sind ja erstmal kein Selbstzweck. Welche Vorteile hätte es denn, wenn es uns gelingt, mehr junge Menschen auch an der Kommunalpolitik zu beteiligen? Nicht der Sache selbst wegen, sondern was würde es wirklich konkret zum Beispiel bei Ihnen bedeuten, wenn Sie 5 weitere 17, 18, 19-Jährige in Ihrem Gemeinderat hätten?
Es würde konkret bedeuten, dass ich bei bestimmten Maßnahmen, die wir als Stadt planen, auch von der Zielgruppe ein konkretes Feedback bekomme, ob das gerade sinnvoll ist, was wir uns da überlegen oder nicht. Ob der Bau des Spielplatzes an der Stelle sinnvoll ist. Wir wollen gerade den Skaterplatz verlegen. Das diskutieren wir schon seit einer langen Zeit, weil der an der Stelle, wo er ist, weg muss. Und wir überlegen, ihn an eine andere Stelle in Wernigerode zu bringen. Und da interessiert mich das schon, was die jungen Leute dazu sagen. Macht das da Sinn? Ist das die richtige Stelle? Und dieses Feedback würden wir uns dann sozusagen holen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das bekommen. Und dann das ist der zweite Aspekt, was ich vorhin gesagt habe, ist es eben dann junge Leute nachhaltig an die Politik zu binden und eben nicht zu radikalisieren, sondern ihnen einen Weg zu zeigen, dass sie mit ihren Entscheidungen ganz konkret in ihrer Stadt was verändern können, so wie sie sich das vorstellen. Oder eben aber auch nicht, weil es aus bestimmten Gründen nicht geht oder weil das Geld alle ist oder weil es baufachliche Gründe dagegen sprechen, was weiß ich. Also es sind zwei Dinge. Es sind zum einen, ich kriege die Expertise von den jungen Leuten, ich kriege da das Bild gespiegelt, ist das gut, ist das schlecht oder was braucht ihr an der Stelle? Und ich binde sie an die Stadt und ich binde sie an die Kommunalpolitik. Das ist meine Hoffnung dabei.
Mhm. So Christian, ich hoffe, du hast mitgeschrieben.
Ja, alles dabei, wunderbar.
Sehr gut. Für die Fachtagung am 13. März in Halberstadt können Sie sich dann übrigens auch noch kostenfrei anmelden. Alle Informationen auf unserer Website www.kommunal.de. Dort finden Sie unter der Rubrik Veranstaltungen auch das Anmeldeformular. Achtung, wir sind schon bei über 150 Anmeldungen. Ui. Es gibt daher nur noch einige Restplätze. Also bei Interesse sollten Sie sich unbedingt beeilen.
Ja, das zeigt, glaube ich, allein, das hat uns auch erstaunt. Wir hatten mal mit 100 Personen gerechnet, jetzt sind wir bei 150. Wir können glücklicherweise die Räume ein bisschen erweitern. Zeigt aber, dass das Thema, glaube ich, einfach virulent bleibt auch. Und nach der Veranstaltung werden wir uns dann mit neuen Erkenntnissen eben auch wieder hören. Zu diesem Thema Kommunalwahlen, das Fundament der Demokratie. Im dritten Teil dann die überfraktionelle Perspektive. Wir sprechen dann unter anderem mit einem Wahlkampfmanager, der schon eine ganze Reihe Bürgermeister auf ihrem Weg ins Amt begleitet hat. Und wir haben einen, ich glaube, sehr streitbaren Medienwissenschaftler zu Gast. Von dem würde ich zum Beispiel ganz gerne mal wissen, ob das alles mit diesem Wahlkampf überhaupt heute noch zeitgemäß ist oder ob wir ganz andere Wege auch in der Kommunikation gehen müssen. Kurzum, ich bin mir sicher, das ist was für Sie.
Das ist spannend, das habe ich mir vor meinem Wahlkampf auch gefragt, ob das alles noch so zeitgemäß ist, was man so macht.
Offenbar hat es zumindest funktioniert, Sie sind
ja gelernt. Genau.
Genau. Ja, unsere Podcasts erscheinen immer am letzten Mittwoch im Monat. Der nächste demnach am 27. März, da haben wir dann unsere Diskussionsrunde. Am besten abonnieren Sie uns direkt, dann werden Sie immer benachrichtigt, wenn unsere Folgen online gehen. Das geht auf allen üblichen Plattformen, das geht auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, wie sie alle heißen, wo immer sie mögen, abonnieren sie uns gerne.
Am 27. März dann die nächste Folge. Danke an Tobias Kascher. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und bleiben Sie hören.
Vielen Dank, Herr Kascher. Bis dahin.
Gerne, hat Spaß gemacht. Bis dann.
Spannende neue Einblicke. Das war Kommunalperspektive, die ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Jetzt monatlich überall, wo es Podcasts gibt. Von uns noch ein Hinweis in eigener Sache.
Merken Sie sich unbedingt den 28. und 29. August vor.
Da startet nämlich das Messeevent des Jahres in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Mehr als 100 Aussteller warten mit innovativen und praktischen Lösungen für Kommunen auf Sie.
Ob internationaler Konzern oder kleines Startup, visionäre Ideen und ihre Macher in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Jetzt kostenfrei anmelden und dabei sein www.messe-kommunal.de.
Die Messe Kommunal am 28. und 29. August in Oldenburg. Wir sehen uns.